hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Ihr steht auch der bisherige Präsident Duda nahe. Der CDU-Außenpolitiker Ziemiak hat mit Blick auf das Stichwahlergebnis betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Es gehe um die Sache, das dürfe nicht davon abhängen, wer jeweils regiert, sagte Ziemiak im rbb24-Inforadio.
Und das heißt ja, enge Abstimmung. Der neue Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird seinen Beitrag leisten. Deutsch-polnische Regierungskonsultationen werden stattfinden und wieder intensiviert. All das ist wichtig. Und wenn es am Ende auch eine deutsch-polnische parlamentarische Versammlung gäbe, wie wir sie zwischen Deutschland und Frankreich haben, das wäre wirklich ein Fortschritt, weil das wäre ganz unabhängig von Regierung und Präsident.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut in Istanbul über Wege verhandeln, den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident Zelensky fordert als ersten Schritt eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe. Außerdem sollen Gefangene freigelassen werden und die entführten Kinder zurückkehren. Der Kreml lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab und verlangt, dass die Ukraine zunächst eine Reihe von Forderungen erfüllt. Dazu gehört, einen großen Teil ihres Staatsgebiets an Russland abzutreten. Zuletzt hat Russland die Bedingungen etwas abgemildert, so müssten die westlichen Länder zumindest die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei direkten Verhandlungen vor gut 2 Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt, er hat inzwischen stattgefunden. Das Bundeskabinett will bei seiner nächsten Sitzung einen Gesetzentwurf zur Asylpolitik verabschieden. Es geht darum, die Prüfverfahren für Menschen aus bestimmten Herkunftsländern zu beschleunigen, wie der Tagesspiegel berichtet. Mit der Neuerung könnte die Bundesregierung selbst festlegen, für wen das gilt. Maßgeblich dafür wäre die EU-Asylverfahrensrichtlinie. Das würde bedeuten, dass der Bundesrat nicht mehr zustimmen muss. Bisher hat der Bundesrat verhindert, dass die Liste sicherer Herkunftsstaaten ausgeweitet wird. Die Grünen kritisieren das Vorhaben. Co-Parteichef Banaschak sprach von Symbolpolitik, die in der Sache nichts ändere. In Boulder im US-Bundesstaat Colorado hat ein Mann pro-israelische Demonstranten angegriffen und mehrere von ihnen schwer verletzt. Die Bundespolizei, FBI und die Regierung stufen den Fall als Terrorakt ein. USA-Korrespondent Martin Gansemeier.
Die Teilnehmer erinnerten an das Schicksal der jüdischen Geiseln in Gaza. Plötzlich lief ein Mann auf sie zu, schrie Free Palestine und attackierte mehrere Menschen mit Brandsätzen und einem selbstgebauten Flammenwerfer. Kurze Zeit später traf die Polizei ein und nahm den 45-jährigen Täter fest. 6 Teilnehmer der Kundgebung im Alter zwischen 67 und 88 mussten mit zum Teil schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. In den vergangenen Wochen hat die Zahl antisemitischer Anschläge in den USA deutlich zugenommen. Vor knapp einer Woche wurden 2 Mitarbeiter der israelischen Botschaft vor dem Jüdischen Museum in Washington erschossen.
Für den neuen Bürgerhaushalt in Oranienburg sind 214 Vorschläge aus der Bevölkerung eingegangen. Die Stadtverwaltung prüft nun, welche Ideen davon umsetzbar sind. Im Herbst stimmen dann die Bürgerinnen und Bürger darüber ab, wofür das Geld verwendet wird. Zur Verfügung stehen im Bürgerhaushalt 100.000 Euro. Vorgeschlagen werden unter anderem weitere Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern und ein Fahrradparcours. In Brandenburg bieten nach Angaben des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung etwa 20 Kommunen diese Form der Bürgerbeteiligung an. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 17 Grad und in Friedrichshagen 16, in Grünow 13 und in Senftenberg 17 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
Radio Radio 3 am Morgen mit Anja Herzog.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Das hier ist Elliot Sumner, berühmter Nachname. Der Vater ist nämlich Gordon Sumner, kurz Sting. Sumner war das hier, non-binär, zu hören mit dem Song After Dark, kommt vom Album Information von 2016. 9:09 ist es Montagmorgen und heute Mittag wird das Friedensgutachten der führenden deutschen Friedensforschungsinstitute vorgestellt. Was genau da drin steht, das wissen wir erst dann, aber klar dürfte schon jetzt sein, ist gerade keine gute Zeit für Frieden. Wie können denn aussichtslos scheinende Konflikte vielleicht doch gelöst werden? Welche Voraussetzungen braucht es, damit Krieg Krieg wirklich beendet werden kann und was hat in der Vergangenheit Frieden gebracht. Darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker und Friedensforscher Thomas Bryan. Der ist ins Radio 3 Studio gekommen. Schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Wir leben in einer Zeit, in der Krisen, Konflikte, Kriege das Leben ganz, ganz vieler Menschen bestimmen. Schauen wir mal gleich direkt auf einen dieser Kriege, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Da wird seit einiger Zeit von einem Abnutzungskrieg gesprochen. Das ist auch sowieso die Begrifflichkeit im Krieg ist auch schwierig. Das klingt gleich so entmenschlicht. Das bedeutet kurz gefasst, dass die Verluste auf beiden Seiten die möglichen Gewinne eigentlich weit überschreiten. Was gibt es denn dafür für Beispiele in der Vergangenheit?
Ja, es gibt viele Beispiele in der Vergangenheit. Wenn wir das Geschichtsbuch aufschlagen, sozusagen das große Geschichtsbuch der Menschheitsgeschichte, wir können in die Antike zurückgehen. Wir hätten da beispielsweise 421 vor Christus, also schon fast 2500 Jahre zurück, den Peloponnesischen Krieg, der 37 Jahre gedauert hat, wo sich Sparta und Athen aufs Ärgste bekämpft haben über drei Jahrzehnte hinweg und wo man dann aber doch eingesehen hat, dass es ein militärisches Patt gibt und es klugerweise Verhandlungsführer gab, die gesagt haben, es macht jetzt einfach keinen Sinn mehr, den Krieg länger voranzutreiben. Wir müssen einfach uns an den Verhandlungstisch setzen, wie das bei Kriegen in aller Regel irgendwann dann doch mal der Fall ist, auch in diesem Falle, sodass man dann nach 37 Jahren endlich dann den sogenannten Nikias-Frieden geschlossen hat, benannt nach dem athenischen Führer Nikias. Zusammen mit Alkibiades. Das ist für unsere Verhältnisse momentan sehr, sehr weit zurückliegend. Wir können aber auch in die Geschichte ein bisschen weiter vorspulen, wenn beispielsweise im Jahre 1122 das sogenannte Wormser Konkordat, wo es auch eine sehr, sehr verfahrene Situation gab zwischen Papst Gregor dem VII. und Kaiser Heinrich dem IV., die sich auch sehr stark gegenseitig angegangen sind. Wer ist nun hier der eigentliche Chef im Ring, wie man vielleicht mit modernen Begriffen sagen würde? Ist es die katholische Kirche und überhaupt die Kirche, die ja damals nur die katholische Kirche war, auf der einen Seite oder ist das der weltliche Kaiser? Wer hat hier das Sagen? Und auch da konnte man sich erstmal nicht einigen, bis man dann auch hier festgestellt hat, man kann es letztlich nicht entscheiden, außer dass man sagt, du hast deine Sphäre, ich habe meine Sphäre und man versucht sich da auf etwas zu einigen. Noch ein bisschen weiter vorgespult sind wir im 17. Jahrhundert, um ein weiteres Beispiel zu nennen, der 30-jährige Krieg, wie der Name schon sagt, über drei Jahrzehnte, als sich dann Protestanten und Katholiken gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben und auch hier war erstmal nicht absehbar, dass man sich dann doch auf etwas einigt. Aber genau das ist geglückt dann, wenn auch sehr, sehr spät, 1648 im sogenannten Westfälischen Frieden, als man auch da zum Kompromiss gekommen ist und gesagt hat, also wir können jetzt nicht so lange kämpfen, bis entweder der Katholizismus oder der Protestantismus siegt. Es sind beide letztlich gleichberechtigte Religionen. Wir müssen dann Agreement finden. Und vielleicht noch letztes Beispiel aus den etwas jüngeren Tagen, aus der Zeitgeschichte 1994, das Ende des Apartheidsregimes in Südafrika. Auch hier langwierige Auseinandersetzungen um Apartheid, um rassistische Diskriminierung und auch hier, dass der African National Congress, der ANC, geschafft. Nelson Mandela ist da die leitende Figur, die wir alle aus den Medien auch kennen und hat es hier geschafft, auch zu einem positiven Ergebnis zu kommen und das Apartheid-Regime am Ende dann doch zu überwinden.
Da haben Sie jetzt vier klare Beispiele genannt aus der Vergangenheit, aus der Antike bis in unsere Gegenwart hinein. Wenn Sie das vergleichen, ist das richtig, den Krieg Russlands gegen die Ukraine damit jetzt in eine Reihe zu stellen? Ist die Situation ähnlich?
Also die Situation ist natürlich insofern vergleichbar, als wir es mit militärischen Auseinandersetzungen haben, indem wir es mit sehr stark ideologisch aufgeladenen Konfliktlinien haben, in denen wir es mit Seiten zu tun haben, die sich gegenseitig nichts schenken, um es mal so zu sagen, und wo wir eine Situation haben, die sehr, sehr verfahren ist, wo man nicht sagen kann, es ist jetzt monodimensional lösbar, wir müssen einfach einen Schalter umlegen und schon ist alles in Friede, Freude, Eierkuchen aufgelöst sozusagen, sondern im Gegenteil, es ist ein multidimensionaler Konflikt, so wie alle anderen das auch sind. Es sind ganz wenig, einfach nur militärisch, sondern meistens kommen verschiedene Sachen dazu, das Militärische, das Religiöse, das Politische, das Wirtschaftliche und das ist auch das, was wir hier gerade sehen, wo es auch um wirtschaftliche Interessen geht, nicht nur um rein militärische Konfliktlinien und Ähnliches, natürlich politisches Machtgefüge. Also insofern ist es vergleichbar und was wir auch nicht wissen, das ist bei jedem Krieg der Fall. Wir wissen auch nicht, wie lange es dauert. Also es gibt keine Garantie dafür, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein militärischer Mützel und es wird vielleicht nach ein paar Wochen sich ausgelutscht haben. Also ich hatte ehrlich gesagt auch die Hoffnung gehabt, als der Angriffskrieg angefangen hat, dass sich das relativ schnell erledigt.
Ja, aber manche haben ja gesagt, nach ein paar Tagen
genau,
schon.
Genau, nach ein paar Tagen könnte es sein.
Über 3 Jahre.
Richtig, vielleicht auch ein paar Wochen, aber genau, jetzt sind wir schon 3 Jahre und niemand von uns könnte sagen, wie lange es tatsächlich dauert. Es gibt immer wieder einzelne, man hat es gerade auch in den Nachrichten ja gehört, immer wieder einzelne Vorstöße, die einen positiv stimmen lassen, aber genauso gibt es auch immer wieder Rückschläge, wo man sagt, okay, es geht doch nicht so recht voran. Aber eines können wir mit Sicherheit sagen und das gilt für alle Konflikte und für alle kriegerischen Auseinandersetzungen insbesondere, früher oder später wird es einen Zustand geben, an dem sich alle Parteien an einen Tisch setzen müssen und einfach einsehen müssen, dass sie hier nicht weiterkommen. Also irgendwann ist letztlich auch, sind die letzten Kräfte auch erschöpft und irgendwann übersteigt das Maß dessen, was man erzielen kann, nicht mehr das, was man tatsächlich dann auch erzielt. Und dann wird man sagen, okay, wir müssen einfach einlenken.
Das klingt allerdings ein bisschen, als wäre Abnutzung dieses Wort. Ich sage das sehr, sehr ungern. Wir haben eben festgestellt, die deutsche Sprache ist auch sehr militärisch gesprägt und Abnutzung, Menschenmaterial, Kollateralschäden, das sind alles so Worte, die man gar nicht gerne sagt, weil die wirklich ganz furchtbar entmenschlich klingen. Dennoch, wäre das die einzige Voraussetzung für Frieden oder was braucht es denn dann? Sie sagen gerade, man muss dann einsehen, sie müssen sich zusammensetzen. Was braucht es denn dann, um wirklich Frieden zu schließen?
Also wenn es die einzige Voraussetzung wäre, wäre es, glaube ich, sehr fatal, weil dann würde man sagen müssen, wir müssen jeden Krieg, solange es nur irgendwie geht, in Länge ziehen, in der Hoffnung, dass sich eine Seite dann so abgenutzt hat, dass sie einfach dann die Arme nach oben streckt und sagt, ich kann nicht mehr. Ich glaube, das wäre kein gutes Signal, weil dann würde man Kriege nur unnötig befeuern und dann auf Sieg setzen. Also die Geschichte lehrt auch ein Stück weit, dass Siegfrieden oder Diktatfrieden keine stabilen Friedensordnungen herstellen können. Das historisch prägnanteste Beispiel ist sicherlich der Versailler Vertrag. Wir alle wissen um die Folgen, die dieses Vertragswerk dann in den Ende der 20er Jahre für die deutsche Innenpolitik hatte und natürlich dann erst recht dann auch für die Außenpolitik der 30er und 40er Jahre, nämlich dann gleich im nächsten Weltkrieg überzumachen. Das heißt, es muss auch andere Faktoren geben, die eine Rolle spielen, nicht nur die reine Abnutzung sowohl des militärischen als auch des Menschenmaterials, dieses unschöne Wort, das Unwort des 20. Jahrhunderts, sondern es muss auch Führungspersönlichkeiten geben, die sagen, ich bin bereit, in meinen Schatten zu springen, ich bin bereit, einen Kompromiss einzugehen oder auch von außen Friedensinitiativen, wo man sagt ja nicht umsonst, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, wir können es aber vielleicht ein Stück weit umformulieren, können sagen, wenn zwei sich streiten, muss es vielleicht auch einen Dritten geben, der neutral zwischen den verfeindeten Parteien ein Stück weit vermittelt und versucht da auch nochmal eine Außenperspektive hereinzubringen, weil ansonsten haben wir eine Neverending Story, die gemeinsam in den Abgrund führt, also die letzte Stufe der Eskalation und das kann in niemandes Interesse sein.
Die Zahl der internationalen Konflikte, der Kriege, auch die Bilder aus der Ukraine, Gaza, das ist erschreckend. Und ich glaube, ganz viele Menschen haben im Moment auch von außen betrachtet, wir leben ja hier nicht in der Kriegsregion, aber wir haben den Eindruck, dass wir in einer unglaublich kriegerischen Zeit gerade leben. Würden Sie das als Historiker auch so sehen?
Ja, wir leben auch, ich sehe es mal so ein Stück weit vielleicht relativieren, wir leben auch in sehr unfriedlichen Zeiten, aber auch hier wieder der Blick ins Geschichtsbuch ist nicht unbedingt tröstlich, wenn man sagt, es war früher besser, aber es kann insofern vielleicht ein Stück weit die Dinge relativieren, dass man sagt, wir leben nicht in den kriegerischsten Zeiten überhaupt, sondern im Gegenteil, wenn wir uns auch die Menschenopfer der letzten Jahre anschauen, rein statistisch gesehen, so unschön das letztlich auch ist, das rein quantitativ zu erfassen, aber gehen auch die Opferzahlen ganz, ganz stark zurück, wenn wir das mit anderen Konflikten der Vergangenheit vergleichen. Aber das ist natürlich schwer, das ein Stück weit einzusehen, zu relativieren, weil wir natürlich aus guten Gründen auch immer die aktuelle Zeit ganz besonders präsent vor Augen haben und wir uns anschauen, was passiert gerade jetzt, was passiert, wenn ich jetzt die Nachrichten einschalte und nicht, was war im Jahre 421 vor Christus. Das ist klar, dass wir natürlich da eine sehr starke Prägung durch die Gegenwart auch haben.
Ich lese hin und da Aussagen von Historikerinnen und Historikern, die Vergleiche ziehen zu der Zeit kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Manche sagen, wir sind jetzt so ungefähr 1935, andere sagen, wir sind schon 1938. Was halten Sie von solchen Vergleichen?
Ja, historische Vergleiche sind, wie so häufig Vergleiche sind, immer insofern ein bisschen schwierig, als sie natürlich nicht eins zu eins Gegenwart mit der Vergangenheit vergleichen können. Es gibt hier und da natürlich immer irgendwelche Parallelen, die man ableiten kann, aber alles immer auf den Nationalsozialismus oder mit dem Nationalsozialismus zu vergleichen und jede Person, die, ich sag mal, autoritär oder diktatorische Politik macht, mit Hitler zu vergleichen, ist auch ein Stück weit schwierig, weil man damit natürlich auch den Nationalsozialismus ein Stück weit, auch wenn es unwillentlich ist, ein Stück weit relativiert. Ich denke, mit Hitler haben wir es nochmal mit einer politischen Person zu tun, die nochmal eine ganz eigene Dynamik entwickelt, die ihresgleichen sucht. Aber natürlich, Sie haben recht, es gibt natürlich Parallelen und das Wichtigste, was man, denke ich, davon ableiten kann, ist wirklich, wäre den Anfängen, leider Gottes, sind wir über die Anfänge.
Die Anfänge sind schon hinter uns.
Richtig, also sind wir weit, weit über diese Anfänge hinaus und hinterher ist man immer klüger, aber man kann natürlich auch umgekehrt sagen, der nächste Konflikt, der nächste Krieg kann auch eines Tages wieder beginnen. Ich mag das Wort ausbrechen übrigens nicht, weil Kriege brechen nicht aus. Kriege sind menschengemacht. Kriege sind keine Vulkane oder Sintfluten oder so, die man nicht beherrschen kann. Aber das nächste könnte bevorstehen und da ist es umso wichtiger, dass wir auch eine Friedensarchitektur haben, dass wir friedenspolitische Maßnahmen auch initiieren und nicht warten, bis es zu spät ist und wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, zu sagen, oh, jetzt sind wir weit über das Ziel hinausgeschossen und jetzt können wir die Dinge nicht mehr einkriegen. Jetzt sind wir auf einmal im Jahre 1938 oder gar 1939 angekommen, weil dann ist tatsächlich zu spät.
Heute Mittag stellen die führenden deutschen Friedens- und Konfliktforschungsinstitute ihr diesjähriges Friedensgutachten vor. Sie als Friedensforscher und auch aus der Sicht des Historikers, wir wissen jetzt noch nicht, was drinsteht. Ja. Was wäre denn Ihr Friedensgutachten, beziehungsweise was darf jetzt auf keinen Fall passieren oder was würde positiv formuliert jetzt das Ruder vielleicht rumreißen können?
Ja, also das ist natürlich sehr umstritten und ich vertrete da sicherlich auch eine Minderheitenposition, weil viele sagen, wir müssen unsere komplette Außenpolitik umstellen, wir müssen unsere Verteidigungspolitik umstellen. Ich halte das für sehr bedenklich. Also momentan wird die Weltpolitik von zwei Personen gemacht, auf der russischen Seite von Wladimir Putin, auf der amerikanischen Seite von Donald Trump. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir uns in diese Logik hineinbegeben und dass wir sagen, wir stellen jetzt all unsere Politik und wir müssen auch sehen, dass es immer auch die Möglichkeit gibt, das, was ich eingangs eben auch gesagt hatte, auch in meine Exit-Position zu haben, auch immer friedenspolitische Anstrengungen zu machen und nicht uns rein in die militärische Logik zu begeben und alles für Aufrüstung zu tun und alles sozusagen dieser Kriegslogik anheimzustellen. Wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass auch politische Initiativen fruchten. Und wenn wir sehen, wie momentan die Militärausgaben steigen, noch dazu Deutschland sozusagen als Land, was gerade im 20. Jahrhundert mit dem Thema Militär nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Nachbarstaaten sehr, sehr, ich sag mal, unschöne, um es mir sehr, sehr harmlos auszudrücken, sehr unschöne Konsequenzen angerichtet hat, täte gut daran, da auch ein Stück weit das eigene Handeln besser zu reflektieren und auch zu überlegen, wie kann auch Deutschland inmitten der europäischen Nachbarstaaten oder überhaupt im europäischen Kontext und natürlich auch zusammen mit den Amerikanern politische Initiativen kreieren, die auch losgelöst, ein Stück weit losgelöst sind von dem Denken in militärischen Kategorien.
Das sagt der Historiker und Friedensforscher Thomas Bryant auf Radio 3. Herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Heute Mittag um 13 Uhr wird das Friedensgutachten 2025 vorgestellt bei der Bundespressekonferenz. Und was drin steht, darum geht es dann bei uns heute Nachmittag um 17.10 Uhr. Dann spricht meine Kollegin Shelley Kupferberg mit Konrad Schetter, einem der Mitherausgeber dieses Gutachtens.
Musik auf Radio 3. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Lange nicht gehört. Noch nie gehört. Treat me sweet and gentle. So, noch nie gehört. When you say good night, just squeeze me. But please don't you tease. Radio 3. Musik neu entdecken.
Ja, und hier gibt's jetzt was zum Neuentdecken für Sie oder auch zum Wiederhören. Wir springen mit Caro Josie in die französische Suppenschüssel Bouillabaisse. Hallo. Das Händelhaus in Halle, das hat seine historische Handschriftensammlung digitalisiert und jetzt wohl online gestellt.
Da sind jetzt rund 2500 Dokumente für die Öffentlichkeit und für die Forschung frei zugänglich. Darunter sind auch 800 Notenhandschriften. Ein besonderes Highlight sei eine frühe Abschrift der Krönungshymnen englischer Könige aus dem Jahr 1730. Das hat der Bibliothekar des Händelhauses Jens Wehmann gesagt. Die 160-seitige Handschrift ist vor 2 Jahren beim Auktionshaus Christie's in London für rund 20.000 Euro ersteigert worden. Originale von Händel besitzt das Museum in Halle allerdings nicht. Vom 6. bis 15. Juni finden in Halle dann die Händel-Festspiele statt. Sie stehen in diesem Jahr unter dem Motto Frischer Wind, der junge Händel in Italien.
Frischer Wind in Italien, das ist schön. Jetzt schauen wir nach Berlin. Mit einem Festwochenende sind ja die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der Berliner Museumsinsel gestartet.
Am Wochenende waren da rund 55.000 Besucher. Es gab Konzerte im Kolonnadenhof. Es gab auch 70 Führungen, wo man teilnehmen konnte. Und zwischen Alter Nationalgalerie und Neuem Museum war eine Bühne aufgebaut. Da gab es auch sehr interessante Darbietungen von verschiedenen Berliner Theatern. Und es wurden Workshops angeboten, zum Beispiel einer über ägyptische Hieroglyphen. Die Feier zum 200-jährigen Bestehen der Insel sind laut Stiftung Preußischer Kulturbesitz auf 5 Jahre angelegt. Andreas Scholl, der Leiter der Antikensammlung Berlin, hat erklärt:
Was wir jetzt als Ausgangspunkt gewählt haben, am 9. Juli 1825 wurde nämlich der Grundstein für Schinkels berühmtes Museum als dem ersten öffentlichen Museum Preußens gelegt. Und in diesen nächsten 5 Jahren ist unsere Idee, dass wir jedes Jahr ein anderes Haus, sind nun praktischerweise 5, auf der Museumsinsel in den Fokus stellen.
Im Jahr 2027 soll dann die Wiedereröffnung des Pergamon-Museums die Feierlichkeiten bestimmen. Hoffentlich kann das eingehalten werden. 2029 ist das Bode-Museum dran und 2030 sollen dann alle Häuser nochmal gemeinsam feiern.
Also nehmen Sie sich schon mal ein paar Jahre frei. Es gibt einiges zu feiern dort. Museumsinsel in Berlin. Jetzt hast du noch einen Tipp für uns. Das ist ein Tanzstück, eine Europapremiere von Ali Charour im Hebbeltheater.
Der libanesische Choreograf Ali Charour verbindet in seinem Tanzstück When I Saw the Sea, arabische Mythen mit politischen Realitäten seiner Heimat. 3 Frauen tanzen in When I Saw the Sea auf minimalistischer Bühne. Sie tanzen ihre persönlichen Geschichten, die Erfahrungen als migrantische Arbeitskräfte im repressiven Kafala-System. Das ist eine eindrucksvolle, ganz berührende Performance über Schmerz, Widerstand und Hoffnung. Das ist also, du sagst es schon, eine Europapremiere im H1-Hebel am Ufer, When I Saw the Sea, heute um 20 Uhr und morgen auch nochmal in Kreuzberg.
Eine Spur in einer Stunde wieder. Danke dir.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Heavy Drops heißt dieser Titel hier, der kommt von dem neuen Album Heavy Drops, so heißt es nämlich auch, gerade erschienen, von Adam Ben Ezra, Kontrabassist. Lea Maria Fries ist das hier, eine Schweizer Sängerin und Songwriterin, und auf ihrem neuen Album geht es ihr ums Frausein und um Frauen, und sie hat es auch nach einer wirklich großen Frau benannt, Cleo, wie Kleopatra. Falling, falling into water, falling into water, falling into water, falling, falling into water, falling into water, falling into water, falling into water. Revolution is on, you move along. From now on, I'm holding out for a new me. Constant change and never stand still. If there's a hill, then I will climb it. If there's a thrill, then I will find it. And bit by bit, I'm shedding my skin because it feels too tight. My search or my trip. Remember when we said our love will never, never end. Constant change, never ever standing still. If there's a well, then I will drink from it. If there's a hell, then I will visit it. Are you up for it? Are you up for this? Shedding my skin, 'cause it fits too tight.
friends and foes who'd like to stay in their comfort zone. I have a duty to myself and my own family, the ones I love, the ones I chose.
Radio 3 Classic Splits. Ein Stück, eine Geschichte.
Ikonische Musik für einen gefallenen Helden. Das klingt jetzt ganz schön pathetisch und ehrlich gesagt, das ist es ja auch. Sowas hat John Williams geschrieben mit einem Stück, das unendlich viele kennen, die sonst mit Orchestermusik so überhaupt nicht am Hut haben. Seinen Imperial March, nämlich für Star Wars. Das ist Filmmusik, die hat längst schon gefeierten Einzug gehalten in den Konzertsälen der Welt. 2021 zum Beispiel hier bei uns, da war Williams in Berlin, hat die Philharmoniker dirigiert, war sein Debüt damals mit 89 Jahren auf dem Programm. Eben auch dieser Marsch natürlich und auf den sollen sich die Philharmoniker damals am meisten gefreut haben. Und die können sich wieder freuen, denn in dieser Woche spielen sie wieder 3 Konzerte mit Musik von John Williams. Und vom Imperial March erzählt ihnen jetzt Caroline Pierich im Classic Split.
Anakin Skywalker im Film Krieg der Sterne ist ein gefallener Held. Er hätte das Zeug dazu, seine Welt zu retten. Intelligent, stark, geschickt, unerschrocken, wie er ist. Gleichzeitig fühlt Anakin sich nicht gesehen von der guten Seite, nicht angemessen gesehen. Man könnte das als überheblich bezeichnen, arrogant. Die selbsternannten Social-Media-Psychologen von heute würden einen Typen wie ihn vielleicht als Narzissten bezeichnen. Aber alles Verhalten hat seine Geschichte, auch seines. Anakin Skywalker ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, schlecht behandelt von männlichen Bezugspersonen. Später, als Anakins Mutter in Gefangenschaft im Sterben liegt, kommt Anakin zu spät. Er kann sie nicht mehr retten. Und Anakin gerät nach dem Tod der Mutter in einen Wutrausch. Er metzelt die Sandleute nieder. Männer, Frauen, Kinder. Ein erster Schritt seiner stetigen Verwandlung. Wenn ihn später Schuldgefühle heimsuchen, Trauer, Verlorenheit, steht die Tür zur dunklen Seite, zum Bösen, weit offen. Er müsste nur hindurchgehen. Der Archetypus des Trauernden, des gefallenen Helden, spiegelt sich im Archetypus der Trauermusik. Ein Duktus wie im Trauermarsch in der Klaviersonate Nummer 2 von Frédéric Chopin. Noch schwankt Anakin, er trauert, und noch ist die Beziehung zum Helden vorhanden, wenn auch fragil. Dann droht, dass seine große Liebe stirbt. Auch sie will er retten und diesmal soll es gelingen. Dazu kommt der Archetypus der kriegerischen Musik. Bläser, Schlagwerk, volle Kraft, wie der Komponist Gustav Holst sie in seinen Planeten einfängt. Mars, der Bringer des Krieges. John Williams formt aus diesen Archetypen seine ikonische Musik. Der Imperial March. Zum ersten Mal taucht der Marsch 1980 in der Star Wars Episode Das Imperium schlägt zurück auf. Als Anakin sich entscheidet, durch die Tür zu gehen, auf die dunkle Seite, wird Anakin Skywalker zu Darth Vader. Diese Musik begleitet praktisch jeden seiner Auftritte. Aber immer behält diese Musik im Kern einen Funken Trauer und dadurch auch Wärme, Menschlichkeit. Sie behält die Möglichkeit vor, dass Darth Vader von der dunklen Seite zurückkommt.
Frenetischer Beifall. Das war auch wirklich ein irres Konzert damals im Herbst 2021, als John Williams hier in Berlin sein Debüt bei den Philharmonikern gegeben hat. Unter anderem eben mit seinem Imperial March. Den hat Caroline Pierich Ihnen hier vorgestellt. Diese Woche, Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. Juni, geben die Berliner Philharmoniker wieder 3 Konzerte mit Musik von John Williams in Berlin. Auf dem Programm natürlich auch Musik zu Star Wars, die darf da nicht fehlen. John Williams selbst wollte eigentlich dirigieren, aber er ist jetzt Anfang 90. Aus gesundheitlichen Gründen haben sich seine Pläne geändert. Das Konzert findet aber dennoch statt. An Williams Stelle dirigiert Stéphane Deneuve, der ihm ja ganz eng verbunden ist und auch schon viel dirigiert hat von John Williams. Mit Stéphane Deneuve wird meine Kollegin Shelley Kupferberg diese Woche noch sprechen. Hören Sie Donnerstagnachmittag hier auf Radio 3. Und Wermutstropfen, diese 3 Konzerte, die sind ausverkauft seit, ich glaube, 23. Februar um 12. Ab 11 war nämlich Vorverkauf und ich habe schon keine Karten mehr bekommen. Probieren Sie es gar nicht erst.
Thank you.
Le Système Planétaire von Leonard Cohen, das war hier die Jazzrausch Big Band. Jazzrausch, die haben sich vor gut 10 Jahren in München gegründet. Eine richtig große Band ist das. Sie sind oft zu 20. auf der Bühne. Und hier war noch die Sängerin Patricia Römer dabei. 9:50 ist es, 10:10. Und das ist Andy Platz.
We ain't looking for Moses. Looking for Moses. Some look to God and lean on faith, but he ain't gonna put no food on your plate. Looking for Moses. Oh no. Looking for Moses. Looking for Moses. Looking for Moses. Looking for Moses.
Das ist Andy Platz mit Mama's Gun zusammen mit Looking for Moses um 9.55 Uhr genau auf Radio 3. 9.55 Uhr bedeutet, wir vom Frühteam sind schon fast weg, aber eben nur fast. Und wenn wir dann weg sind, dann hören Sie die Stimme von Imke Griebsch. Sogar schon jetzt.
Hallo, ja, Imke. Hallo Anja.
Guten Morgen, sogar du bist schon mal ein bisschen vorher reingekommen.
Genau.
Montag ist heute, Klassik bis 2 steht an. Da habt ihr immer die Vorstellung eines neuen Albums der Woche.
Genau, und auf diesem Album, ich weiß nicht, ob du schon weißt, was es wird, da ist eines der berühmtesten, wenn nicht sogar das berühmteste Klassikstück, ein richtiger Hit drauf. Hast du eine Vorstellung?
Ein richtiger Hit, jetzt könnte ich dir ungefähr 20 Hits hinspielen.
Okay, sag mal einen.
Fünfte Beethoven, kleine Nachtmusik.
Ist noch nicht darunter, es sind die vier Jahreszeiten von Antonio
Vivaldi.
Die werden
wir als nächstes einfallen.
Genau, also in den letzten 12 Monaten sind da etliche Einspielungen, ungefähr ein Dutzend erschienen. Aber wir haben heute eine ganz besondere von dem jungen Geiger Théotime Langlois de Swart. Das ist ja ein sehr engagierter 29-jähriger Geiger. Und der hat diese vier Jahreszeiten zum einen etwas besonders eingebettet, zeigt auch Verbindungen zu Zeitgenossen von Vivaldi. Und dann spielen wir sogar nach dem Beitrag, der ja 12.10 Uhr kommt, wo das Album vorgestellt wird, noch ein Stück, wo noch ein Präludium für Geige Solo da vorgestellt wird. Auch eine besondere Verbindung. Also man kann gespannt sein.
Also Vivaldis Jahreszeiten mal ein bisschen anders. Hören Sie rein. Ab kurz nach 10 mit Imke Griebsch hier. 4 Stunden Klassik für Sie auf Radio 3. Und ich bin Anja Herzog und sage für heute Tschüss. Und wenn Sie mögen, bis morgen.
Unglaublich ineinander verliebt. Wir haben viel gelacht.
Die Dokumentale schöpft aus dem Leben.
I'm Duncan. I'm a documentary filmmaker.
Echte Geschichten werden zum Festival.
How would you get to the creative paradise?
Einem Festival aus Dokumentarfilm, Virtual Reality, Podcast, Sachbuch und öffentlichen Dialog.
What was your motivation to do this film?
Die Dokumentale ist selbst höchst lebendig. Sie schwärmt aus in die ganze Stadt. In Kinos, Kulturstätten und an offene Orte.
So why should you care about what happens in the Philippines?
11 Tage Gegenwart aus verschiedenen Perspektiven.
They've known this for 100+ years.
11 Tage Austausch, gemeinsames Nachdenken, Lernen und Geschichten erzählen.
Manchmal müssen wir einfach sagen, okay, das, was sie erlebt haben, reicht noch nicht.
Die Dokumentale.
Und das ist eigentlich etwas, was es nicht geben sollte.
Ab 12. Juni in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt. 10 Uhr.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der CDU-Außenpolitiker Ziemiak hat im rbb24-Inforadio betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Die Ukraine und Russland verhandeln heute wieder darüber, wie ein Ende des Krieges eingeleitet werden könnte. Delegationen beider Staaten sind dazu in Istanbul eingetroffen. Von dort Uwe Lüb.
Es sind die zweiten direkten Gespräche seit 3 Jahren nach dem Auftakt Mitte Mai, ebenfalls in Istanbul. Die Positionen beider Länder liegen auseinander. Die Ukraine fordert einen Waffenstillstand und die Rückführung aller Gefangener und Verschleppter. Russland erwartet vor einem Waffenstillstand den Stopp der Mobilmachung in der Ukraine und das Ende westlicher Waffenlieferungen. Bei ihrem letzten Gespräch haben die Delegationen beider Länder einen Austausch Gefangener vereinbart. Die Delegationen werden auf russischer Seite wieder von Präsidentenberater Wladimir Medinsky und auf ukrainischer Seite von Verteidigungsminister Rustem Umerov angeführt.
In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Eine Umfrage des Verbandes hat ergeben, dass fast ein Drittel wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen will. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen. Die Vizevorsitzende des Tourismusverbandes Brandenburg, Rußig, sagte im rbb24-Inforadio, es sei wichtig, sich auf die Kernthemen zu konzentrieren.
Das ist der Naturtourismus. Das wissen wir aus allen Gästebefragungen, dass Gäste wegen des Naturerlebnisses in unsere Region kommen. Die wollen Radfahren, wollen ordentliche Wanderwege und gute Gastronomie. Und das ist ein Hauptthema, auf das wir uns konzentrieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Tourismus in Brandenburg nur mit Erlebnissen machen können, aber Erlebnissen mit unseren Voraussetzungen.